Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt. Da hat man den Eindruck, man kennt einen Menschen richtig gut. Man hat einen richtig guten Eindruck von einem, man weiß genau, wie der so tickt. Und dann verbringt man irgendwie mehr Zeit mit ihm, lernt ihn noch genauer kennen. Und lernt auch noch ein paar Aspekte kennen, mit denen man vorher gar nicht so gerechnet hat. Merkt auf einmal, Mensch, da sind noch ganz andere Facetten in der Persönlichkeit, die kannte ich noch gar nicht. Dinge, bei denen man sagt, boah, das habe ich aber nicht erwartet. Und vielleicht passt das dann gar nicht so zu dem Bild, das ihr vorher von demjenigen hattet. Und vielleicht denkt ihr dann, Mensch, der ist ja doch irgendwie anders, als ich gedacht habe. Der Text heute, den wir gerade im Evangelium gehört haben, das ist auch der Predigttext und genau der ist auch ein Text, bei dem man auch anfangen muss, mal darüber nachzudenken, wie Jesus eigentlich so wirklich war. Wir alle, das weiß ich, haben ganz viel von Jesus gehört und selber auch gelesen, in Gottesdiensten, in Andachten, in Hauskreisen oder im persönlichen Bibellesen. Und wir alle haben doch auch so ein bestimmtes Bild davon, wie Jesus eigentlich ist, was der so macht. Die Jugendlichen haben oft die Armbänder um What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wir denken uns in vielen Dingen, wir wissen auch, wie Jesus handeln würde, wie Jesus reagieren würde, was er machen würde. Aber der Bibeltext von heute ist doch ein bisschen anders und zeigt uns Jesus von einer anderen Seite. Und vielleicht müssen wir dadurch auch unser Bild von Jesus ein bisschen anpassen und erweitern. Denn wichtig ist es ja auch, dass wir eben dadurch, dass wir die Bibel mit offenen Augen und mit offenen Herzen lesen, nicht ein Bild von Jesus haben, was wir uns irgendwann mal gemacht haben, sondern das Bild von Jesus haben, was Gott uns in der Bibel selber vorstellt. Lasst uns heute darüber nachdenken und zunächst beten. Herr unser Gott, du hast jetzt für jeden von uns ein Wort bereit. Rede du jetzt zu uns. Rede du zu jedem Einzelnen persönlich, so wie er es jetzt braucht. Und wir brauchen es so sehr, dass du zu uns sprichst. Herr, lass mich nur deine Stimme sein und nichts Eigenes reden. Und lass uns mit offenem Herzen dein Wort hören und empfangen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext für heute, die Hochzeit von Kana. Ich weiß, dass der Text altbekannt ist. Im Kindergottesdienst nimmt man den schon durch, es wird viel darüber gesprochen, der ist oft in Hauskreisen oder in Predigten. Dieser Text steht, das wisst ihr vielleicht nur bei Johannes, die anderen Evangelisten berichten den nicht. Und Johannes berichtet sehr viel mit Inhalt, sehr viel Theologisches und auch hier steht ganz viel Theologisches drin. Das ist das erste Wunder, das Jesus überhaupt macht. Die erste öffentliche Erscheinung, wenn Jesus in Erscheinung tritt. Und die steht, am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Jesus hatte gerade vorher, das hören wir in dem Kapitel davor, gerade seine ersten Jünger berufen. Waren noch nicht viele, ich glaube 5. Und die waren zusammen mit ihm bei der Hochzeit. Seine Mutter war eingeladen, er war eingeladen von seinem Vater von Josef. Steht da nichts. Möglicherweise war er schon verstorben, er war ja schon deutlich älter. Aber seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger und er waren eingeladen. Vielleicht waren die auch mit denen verwandt. Das weiß man nicht, das steht hier nicht drin. Aber auf jeden Fall ist diese Geschichte das erste öffentliche Wirken Jesu. Und da komme ich schon das erste Mal so ins Nachdenken. Wenn ich mir vorstelle, dass der Sohn Gottes das erste Mal öffentlich auftritt und anfängt zu wirken, dann sollte man doch eigentlich meinen, dass er das marketingtechnisch irgendwie anders hingekriegt hätte. Dann sollte man doch meinen, dass er das vielleicht im großen Tempel gemacht hätte. Mit vielen Gelehrten, mit Schriftgelehrten, vielleicht mit vielen Politikern und wichtigen Menschen, dass jeder sofort mitbekommt, Mensch, da ist jemand, der ist anders. Da ist der Sohn Gottes und der fängt an zu wirken. Aber Jesus macht das ganz anders. Der ist auf einer privaten Feier, auf einer Hochzeit. Er ist da, wo gefeiert wird, da, wo getrunken wird, da, wo es laut ist, da ist auch Musik und Tanz. Da, wo man fröhlich ist, da, wo gelacht wird, da auch der eine oder andere Witz erzählt wird oder Anekdoten über das Brautpaar. Gerade da, im Privaten, gerade da beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Jesus ist also auf einer Hochzeit und da gibt es ein Problem. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung so ist. Meine Erfahrung ist, auf einer Hochzeit geht irgendwie immer was schief. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch habt, vielleicht bei der eigenen Hochzeit oder wenn ihr irgendwo eingeladen wart. Irgendwie soll eine Hochzeit, insbesondere ja auch für die Braut, der schönste Tag sein. Der schönste Tag im Leben. Aber ganz ehrlich, meistens geht irgendwas schief. Und ich kenne es von meiner eigenen Hochzeit. Das weiß ich noch ziemlich genau. Tanja und ich sind jetzt 18,5 Jahre verheiratet. Eine lange Zeit. Aber solche Sachen, die bleiben in Erinnerung. Das fing schon an, als er aus dem Auto ausstieg in der Kirche. Ich war ja drin, aber ich habe es mir nachher erzählen lassen oder auf Fotos gesehen. Es fing schon an, als ich ausstieg. Ich habe natürlich den Wagen vorher waschen lassen. Sogar mit Heiß- und Glanzwachs. Mache ich sonst nicht. Der Wagen war super schön und sauber. Also jetzt von außen. Und als er dann ausgestiegen ist aus dem Wagen, da war das Kleid dreckig. Ich hatte mal vergessen, ich bin Mann, ich hatte mal vergessen, so diesen Einstieg sauber zu machen. Und da kam natürlich direkt das weiße Kleid dran. Und ich habe dann nachher auch Fotos gesehen, wie dann Freunde von uns draußen versucht haben, das wieder zu richten und schön zu machen. Möglicherweise ist dadurch dann auch der Unterrock so ein bisschen gelöst gewesen. Und beim Einzug in die Kirche konnte Tanja das vielleicht auch nicht so richtig genießen. Sie musste dann so den Unterrock festhalten, damit er nicht runterrutscht. Sie ist heute nicht da, die ist mit den Presbytern auf Norderney, aber ich darf das erzählen. Also, es gibt immer irgendwie Pannen. Ich war vorher mit meinem Vater und habe die Blumen abgeholt. Und so, wir hatten ja bestellt Brautstrauß und Sachen fürs Revers und was man so hat. Wir haben die Sachen abgeholt und dann kriegten wir diesen wirklich sehr schönen Brautstrauß und dann kamen die von dem Blumengeschäft mit so einem riesen Apparillo an und ich dachte, für die Kühlerhaube hatten wir gar nichts bestellt. Und dann sagten die, das ist für das Revers. Und ich dachte mir, wenn ich mir da so ein Moped dran mache, dann sieht man mich überhaupt nicht mehr. Also war ich dann in der Sakristei und habe dann das Ding so weit entrupft, dass man es irgendwie dran machen konnte. Weil nicht mehr erkennen, das kannte ich schon von vorher. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich war vorher ein paar Monate in den USA, in Ritzville in Washington, in der Gemeinde und die Leute wollten eigentlich im August zur Hochzeit kommen, hatten aber Erntezeit und dann haben wir gesagt, komm, dann fahren wir dahin. Also hatten wir da die Hochzeit und die wollten uns einen großen Gefallen tun und das ist ja 18,5 Jahre her, so üblich war es noch nicht, dann haben sie die Hochzeit gefilmt. Und als wir den Film gesehen haben, also ganz sicher, wir waren dabei, nur gesehen hat man uns eigentlich nicht, weil eine Trauzeugin, die war da, hatten komplett im Bild gestanden hat. Man hat uns gehört, aber nicht gesehen. Auf einer Hochzeit geht immer irgendwas schief. Aber das sind die Dinge, die sind ja auch nicht schlimm. Daran erinnert man sich später und kann drüber lachen. Bei dieser Hochzeit war es ein kleines bisschen anders. Die Hochzeiten früher, die haben 7 Tage gedauert. Die waren richtig lang. Und Wein gehörte zwingend dazu. Wein spielte eine große Rolle. Die Rabbiner haben früher gesagt, ohne Wein gibt es keine Freude. Vielleicht kennt ihr von heute so den Spruch, ich kann auch ohne Alkohol fröhlich sein, aber heute gehe ich mal auf Nummer sicher. Vielleicht passt das nicht ganz. Betrunken sein musste man ja nicht. Dagegen spricht die Bibel sich schon sehr deutlich aus. Trunkenheit war eine Schande, aber Wein im Orient unentbehrlich. Und Bier gab es ja noch nicht. Und dann war der Wein alle. Gastfreundschaft war damals eine heilige Pflicht. Und mangelnde Vorräte, gerade Wein, konnte man sich nicht erlauben. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, die Verwandten der Braut hätten sogar den Bräutigam verklagen können, wenn der Wein auf der Hochzeit ausgegangen wäre. Also das hatte schon eine etwas andere Dimension. Auf jeden Fall wäre es für den Bräutigam unendlich peinlich gewesen. Er hätte sein Gesicht verloren, seinen Ruf verloren, hätte als geizig oder als arm gegolten. Am besten wäre er dann weggezogen. Und die Mutter Jesu kriegt das mit und sagt dann zu Jesus, die haben keinen Wein mehr. Natürlich sagt sie ihm nicht, was er machen soll und sagt überhaupt nicht, mach was. Aber wir kennen ja dieses Unterschwellige, du, der Wein ist alle. Jeder, der verheiratet ist, der weiß, wenn die Frau zu Hause sagt, oh, hör mal, ist aber ein bisschen kalt, dann weiß man, die will eine Decke. Oder dass die Heizung angemacht wird. Oder wenn sie sagt, hör mal, das Feuer im Kamin ist aus, dann macht man es wieder an. Also so ungefähr stelle ich mir das auch vor. Sie sagt ihm nicht, was er machen soll, aber sie vertraut darauf, dass er es schon weiß. Zuerst reagiert Jesus ablehnend und sagt dann, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das wirkt jetzt erstmal so ein bisschen harsch. Aber das bedeutet eigentlich, na, was habe ich denn damit zu tun? Aber Maria vertraut darauf, dass Jesus sich dessen schon annimmt und was macht. Und sagt dann direkt zu den Dienern, was er euch sagt, das macht. Und dann steht da im Text, dass da 6 Steine an einem Wasserkrüge waren. Jeder hatte so 80 bis 100 Liter. Die waren für die jüdischen Reinigungssitten und die waren ziemlich streng. Man musste sich da nicht nur vor dem Essen waschen, sondern auch zwischendrin. Man brauchte viel Wasser. Das waren ganz schön große Mengen, die gebraucht wurden. Insgesamt bei den Krügen vielleicht 500 oder 700 Liter. Und Jesus sagt dann den Dienern, füllt mal die Krüge auf mit Wasser. Und die machten das. Vielleicht fanden sie es komisch, aber sie haben es gemacht. Und dann sagt Jesus, so und jetzt nehmt was von dem Wasser und bringt es mal dem Speisemeister, der soll es probieren. Und als er das probiert hat, geht er zum Bräutigam und sagt, jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Das geschah in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was heißt der Text jetzt für uns? Was steckt da für uns drin? Ich glaube, in dem Text steckt so viel, da könnte man 2 oder 3 Predigten draus machen. Deswegen beschränke ich mich mal so auf 3 Punkte. Und wenn ihr danach sagt, Mensch, da fehlen aber ganz wichtige Teile, ja stimmt. Aber ich beschränke mich jetzt mal so auf 3 Punkte. Dieser Text ist wahnsinnig reich an Aussagen. Der erste Punkt ist, Jesus ist anders. Ganz anders, als wir denken. Früher in meiner Jugend, so vor vielen Jahren, als ich noch jung war, also vor 35, 40 Jahren, da hatten wir bei uns in der Gemeinde auch viele, die, sagen wir mal, einen sehr strengen Glauben gelebt haben. Ich will das nicht werten. Ich selber bin Lutheraner und komme theologisch aus dem Pietismus. Ich möchte das gar nicht werten, aber das war schon wirklich relativ heftig. Und man hatte immer so den Eindruck, und das war das, was sie einem zu verstehen gegeben haben, alles, was Spaß macht, ist Sünde oder unmoralisch oder macht dick, egal. Es war immer die Frage, darf ein Christ das? Und das betraf ganz, ganz viele Dinge. Tanzen oder Disco, damals gerade ganz groß, auf keinen Fall. Feiern, besser nicht, ist zu gefährlich. Alkohol, auf gar keinen Fall. Alkohol geht gar nicht. Wenn ich jetzt so diese Geschichte von Jesus lese, dann frage ich mich, wo kommt das her? Aus der Geschichte sicher nicht. Jesus ist Gast auf einer Feier. Der war also auf jeden Fall schon mal feiern. Und der ist nicht nur so vorbeigekommen und danach wieder gegangen. Der war da, als Wein da war und der war da, als der Wein nicht mehr da war. Und die Feiern dauern 7 Tage und der Wein wird nicht direkt am 2. Tag alle gewesen sein. Jesus hat gefeiert. Der war fröhlich und hat mitgefeiert. Glaube und Lebensfreude passen sehr, sehr gut zusammen. Verbissener Ernst weniger. Aber Glaube und Lebensfreude passen sehr gut zusammen und gerade auch bei Jesus. Nietzsche hat mal sinngemäß gesagt, wenn ich an Gott glauben sollte, dann müssten die Christen erlöster, fröhlicher aussehen. Ich mag Nietzsche nicht, aber ich glaube, da ist was dran. Glaube und Lebensfreude passen sehr gut zusammen. Und ich persönlich bin für mich dann damit umgegangen, dass ich auch einen Vers aus dem Galaterbrief mir zu eigen gemacht habe. Und in Galater 5 steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Jesus macht Wein, ja, mit Alkohol. Und viel mehr, als die Leute hätten trinken können. 500 bis 700 Liter. Die Bibel verurteilt nicht das Weintrinken, aber den Missbrauch. Die Bibel verurteilt das sich betrinken. Und vielleicht ist es da wie in der Medizin. Die Dosis macht das Gift. Glaube und Lebensfreude passen sehr gut zusammen. Und Jesus steht auch gerade für die Freude im Leben und für die Freude im Glauben. Ein zweiter Punkt. Jesus will nicht erst eingeladen werden, wenn der Wein alle ist. Wenn man Christen mal so fragt, wie die eigentlich zum Glauben gekommen sind, dann sind das oft Geschichten, die kamen aus einer schwierigen Situation. Die hatten Probleme mit der Gesundheit, Probleme im Beruf, Beziehungsprobleme, die wussten nicht weiter und haben sich dann in ihrer Hoffnungslosigkeit und ihrer Not an Gott gewendet, sind dann zu Gott gekommen und das ist gut so. Aber Jesus möchte auch dabei sein, wenn wir nicht in Not sind. Jesus möchte auch dabei sein, wenn du keine Sorgen hast, wenn du nicht krank bist, wenn du keine Geld- oder Beziehungssorgen hast, wenn du fröhlich bist, wenn es dir gut geht. Er möchte zusammen mit dir feiern und nicht erst dazukommen, wenn der Wein alle ist. Das Problem ist, solange Wein da ist, solange es uns gut geht, vergessen wir Jesus schon mal gerne. Aber Jesus möchte eingeladen werden, solange noch Wein da ist. Der dritte Punkt. Ich überschreibe den mal so mit: Der Wein ist alle, aber das Fest geht weiter. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurer persönlichen Situation, in verschiedensten Bereichen, beruflich. Wie viele Menschen gehen arbeiten, obwohl sie gar keinen Bock mehr darauf haben? Wie viele Menschen gehen zur Arbeit, aber eigentlich ist die Luft raus? Eigentlich haben sie schon innerlich gekündigt. Das Fest geht weiter, aber der Wein ist alle. Und in vielen Beziehungen ist es auch so. Es gibt Beziehungen, die werden geführt, weil sie geführt werden, aber die Luft ist lange raus. Der Wein ist alle. Oder vielleicht auch in der Gemeinde. Vielleicht gibt es ja auch in dieser Gemeinde, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja auch in dieser Gemeinde Menschen, die früher mal gebrannt haben für Christus. Die früher einen ganz tiefen, lebendigen Glauben gehabt haben, die dazu beigetragen haben, dass diese Gemeinde groß wird, dass diese Gemeinde wächst, die eingeladen haben zu Christus, bei denen andere Menschen gemerkt haben, bei denen ist was anders, das möchte ich auch haben. Und die hierhin in die Gemeinde gekommen sind und Gott gefunden haben. Die gemerkt haben, da ist Fröhlichkeit, da ist Freude, da ist Vertrauen und da ist Glaube. Und vielleicht gibt es dann diese Menschen, die auch heute immer noch in der Gemeinde sind, aber bei denen eigentlich die Luft raus ist. Bei denen Freude und Lebensfreude nicht mehr da ist. Die trotzdem kommen, das Fest geht weiter, aber der Wein ist alle. Oder wie ist es bei dir persönlich? Bist du brennend im Glauben? Bist du immer noch tief verwurzelt im Glauben und in der Freude mit Christus? Oder ist bei dir auch schon die Luft raus? Hast du die Freude und Fröhlichkeit verloren? Das Vertrauen und die tiefe Liebe zu Gott verloren? Vielleicht ist dir das auch im Laufe der Jahre abhanden gekommen. Wenn du merkst, dass der Wein bei dir alle ist oder zur Neige geht, wenn du merkst, dass deine Energie und deine Lebensfreude und deine Freude in Christus nicht mehr da ist, dann ist es ganz wichtig, dass du weißt, an wen du dich wenden kannst. Maria wusste das. Maria hat Jesus gesagt: Hör mal, der Wein ist alle. Und sie hat das gemacht, weil sie genau wusste, Jesus kann helfen und Jesus wird helfen. Und wichtig ist, dass du deine Krüge mit Wasser füllst. Bring das ein, was du hast. Bring das ein, was du kannst, auch wenn es nicht viel ist. Aber du musst schon mitmachen. Jesus hat den Dienern damals gesagt, sie sollen die Krüge füllen. Wahrscheinlich hätte er das auch alleine gekonnt. Wahrscheinlich hätte er auch alleine die Krüge voll machen können und die zu Wasser machen können, aber das wollte er nicht. Jesus gibt uns alles, aber er möchte, dass wir aktiv mitmachen. Und das ist so, als würde er sagen, weißt du, ich will nicht ohne dich. Und du schaffst es nicht ohne mich. Füll deine Krüge mit dem, was du hast und sag Gott: Herr, ich weiß, dass bei mir die Luft raus ist. Ich weiß, dass der Wein bei mir zur Neige geht, dass ich nicht mehr so brenne wie früher, dass ich oft nur noch funktioniere. Aber ich möchte dich wieder in meinem Leben spüren. Ich möchte wieder die Lebensfreude und die Freude in dir zurückgewinnen. Und ich bringe dir, was ich habe, das ist nicht viel, aber ich bringe das. Und wenn du das machst, dann kannst du dir sicher sein, er wird Großes draus machen. Aber er macht das nicht alleine. Jesus kommt nicht ohne Einladung. Jesus war auch hier auf der Hochzeit eingeladen. Er kommt nicht als ungebetener Gast. Lade ihn ein. Lade ihn ein in dein Leben und lade ihn ein, aus dem, was du bringst, was Großes zu machen. Lade ihn ein und lass dir Freude, große und neue Lebensfreude, wieder neu schenken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.